Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, das Thema für heute Abend ist ja, heilt Gott auch heute noch? Ich habe eine gute Bekannte, ist ein paar Jahrzehnte älter als ich, die ist viele Jahre im Ausland gewesen, in Afrika, und hat Bibel in Landessprache übersetzt, ist vielfach auch für Regierungen tätig gewesen, weil sie zum Teil eben auch Sprachen verschriftlicht hat. Das heißt, die wurden zwar gesprochen, aber es gab noch keine Grammatik, keine Schrift. Und dann hat man sie und ihr Team gerufen und sie hat dann eine Grammatik entwickelt, eine Schrift entwickelt. Und ihr Anliegen war es dabei, das zu machen, weil sie hinterher gerne die Bibel dann in die Landessprache übersetzen wollte, so dass die Leute dann Gottes Wort in ihrer Muttersprache lesen konnten. Und erzählte mir Folgendes: Da kam eines Tages ganz aufgeregt jemand zu ihr, den sie ganz gut kannte, und sagte: Frau Wiesemann, so hieß die Frau, Sie müssen jetzt mal ganz schnell an die und die Person denken. Ich weiß, nur wenn Sie nur an eine Person denken, dann reicht es, dass die gesund wird. Und dann hat sie ihn ganz groß angeguckt und hat gesagt: Wie? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Und dann hat dieser Mann von verschiedenen Leuten erzählt und sie erinnerte sich, dass sie für diese Leute gebetet hatte. Und dieser Mann erzählte ihr, dass die alle nacheinander gesund geworden waren. Und dann hat sie gemerkt, tatsächlich, Gott hat meine Gebete erhört und hat diese Menschen, die eben auch fernab von allen Krankenhäusern waren, dort mitten im Busch, sage ich jetzt einfach mal, hat die tatsächlich geheilt. Heilt Gott heute noch? Ich glaube es ganz bestimmt, dass Gott auch heute noch heilt. Ich habe das selber in meinem Dienst an verschiedenen Stellen immer wieder auch erlebt, wenn wir auch als Gemeindeleitung über Kranken gebetet haben, dass Gott diese Gebete erhört hat und Kranke gesund geworden sind auch. Aber ich glaube, es ist zu kurz gedacht, wenn wir so Wundertaten auf Heilungen, also auf körperliche Heilungen eingrenzen. Katharina hat das eben schon angedeutet, hat gesagt, wir dürfen das, glaube ich, viel umfassender verstehen. Für mich ist es jedes Mal neu auch schön zu erleben, wenn Menschen immer mehr Vertrauen in Gott fassen. Und manchmal tun das Leute in Situationen, wo ich mich nur wundern kann, dass sie in diesen Situationen anfangen, nach Gott zu fragen. Also, dass wir es nicht zu eng fassen, sondern auf körperliche Heilungen, sondern dass wir Wunder und Hilfe Gottes tatsächlich für alle Bereiche des Lebens erwarten dürfen. Zum Beispiel eben auch, dass wir vielleicht innerlich heilen, an Stellen nicht mehr weiterkommen. Ich habe es manchmal schon erlebt, dass Ehepaare völlig am Ende waren, die Ehe eigentlich vorm Ausstand, und wir haben einfach auch nicht mehr gewusst, wie es weitergeht, und haben sie einfach nur noch Gott vor die Füße gelegt und haben gesagt: Gott, wir wissen nicht, wie es hier weitergehen kann. Wir haben keine Idee. Unser menschliches Latein ist völlig am Ende, aber du kannst Herzen verändern. Und Gott hat dieses Wunder getan und die Ehen wurden wieder heil. Heilung ist ein Thema, was in der Bibel an ganz vielen verschiedenen Stellen vorkommt. Zur Zeit des Alten Testamentes, also dem ersten Teil der Bibel, da verheißt Gott Israel Wohlstand, Glück und Reichtum, wenn es ihm gehorsam ist. 2. Mose 23 kann man das schon nachlesen. Wenn ihr dem Herrn, euren Gott, dient, wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Ich werde Krankheiten von dir fernhalten. In deinem Land wird es keine Frau geben, die eine Fehlgeburt hat oder kinderlos bleibt. Ich lasse dich die volle Zahl deiner Lebenstage erreichen. Oder in 2. Mose 15, Vers 26, da geht das in eine ähnliche Richtung und dieser Satz endet am Schluss: Denn ich bin der Herr, der dich heilt, oder ich bin der Herr, dein Arzt. Das haben wir an ganz vielen verschiedenen Bibelstellen im Alten Testament. Jetzt könnte man denken, okay, das ist also wie so ein Zuckerchen. Wenn ich Gott schönartig nachfolge, dann bekomme ich als Belohnung auch alle Nöte weggenommen. Das ist damals nicht gemeint gewesen. Und ich glaube, das hat Israel in der Form so auch nicht durchgängig erlebt. Aber was Gott hier deutlich machen wollte, das ist, dass er sagt: Ich übernehme Fürsorgepflicht für dich. Ich versorge dich mit all dem, was du wirklich für dein Leben brauchst, wenn du mich zu deinem Versorger erwählst, wenn du dein Leben mir anvertraust. Und das ist eigentlich das, was hier hintersteht. Und Gott hat zur Zeit Israels an Israel viele Dinge getan, einfach auch, weil er Zeichen setzen wollte. Wir müssen dann aber aufpassen, dass wir das mit 1:1 hinübernehmen und sagen: Aha, so ist das bei den Christen. Nein, was wir mit hinübernehmen sollen und können, das ist, dass wenn wir Gott zu unserem Herrn erwählen, er sagt, dann erwähle ich dich auch zu meinem Kind. Und so wie in gesunden Familien Eltern Fürsorge für ihre Kinder übernehmen, so übernimmt der lebendige Gott die Fürsorge für uns. So kann man entsprechend im Alten Testament von ganz vielen verschiedenen Heilungen auch schon lesen. Da wird zum Beispiel der Arm eines Königs Jerobeam, der steif war, wieder beweglich. Oder die Frau in Schunem, die eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen konnte, die bekam plötzlich ein Kind, weil der Prophet für sie gebetet hatte. Und dann starb dieses Kind und die Frau war völlig verzweifelt und kommt wieder zu diesem Propheten, Elisa hieß der, und sagt, Elisa, was ist los? Wenn noch einer helfen kann, dann du. Und Elisa weckt dieses Kind tatsächlich zu neuem Leben auf. Oder der König Hiskia, der auch noch etliche Lebensjahre hinzubekam von Gott, als er auf dem Totenbett lag und Gott angefleht hat, er möge ihn doch wieder gesund machen. Und Gott schenkt diesem König Hiskia noch etliche Lebensjahre mehr. Ich möchte euch zunächst ein sehr markantes Beispiel vorlesen für Heilung, wo uns auch so ein paar Sachen dran deutlich werden können, was es gilt, bei den Heilungen auch zu beachten. Und zwar kann man das auch im ersten Teil der Bibel finden, im zweiten Königsbuch, Kapitel 5. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen, und er sagte zu seiner Herrin, wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria, er würde seinen Aussatz heilen. Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete, so geh doch hin, ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit. Und er überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt. Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Das hat er natürlich an den Hof von Damaskus geschickt, weil er dachte, der Elisa sei ein Hofprophet. Er wollte ihn eigentlich nicht provozieren. Aber als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief, bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er Streit mit mir sucht. Als der Gottesmann Elisa das hörte, der König von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ er ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann würde er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elisas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte, ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Sind nicht der Abana und der Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Doch seine Diener traten an ihn heran und redeten ihm zu. Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund, wie der Leib eines Kindes, und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. So nimm jetzt von deinen Knechten ein Dankgeschenk an. Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Auch als Naaman ihn dringend bat, es zu nehmen, lehnte er ab. Darauf sagte Naaman, wenn es also nicht sein kann, dann gebe man deinem Knecht so viel Erde, wie 2 Maultiere tragen können, denn dein Knecht wird keinen anderen Gott mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen als Jahwe allein. Nur dies möge Jahwe deinem Knecht verzeihen. Wenn mein Herr zur Anbetung in den Tempel Rimmons geht, stützt er sich dort auf meinen Arm. Ich muss mich dann im Tempel Rimmons niederwerfen, wenn er sich dort niederwirft. Dann möge das Jahwe deinem Knecht verzeihen. Elisa antwortete, gehe hin in Frieden. Ich glaube, dass wir an diesem Bericht zunächst einmal so drei Dinge beobachten können, die mit Heilung zu tun haben. Das erste ist, Heilungswunder können tiefgreifende Veränderungen für die geheilte Person im Blick auf ihre Gottesbeziehung haben. Dieser Naaman war ja eigentlich dem Gott Rimmon verpflichtet. Aber er merkt plötzlich, dieser Gott, der Gott Israels, dieser Jahwe-Gott, der kann tatsächlich mehr als unser Gott. Und er verändert sein Herz dahingehend, dass er sagt, nein, nicht mehr Rimmon soll mein Gott sein, sondern ich möchte dem lebendigen Gott gehören. Und zum Zeichen dafür, dass er sich ganz auf diesen Gott beziehen will, nimmt er eben diese zwei Säcke voll, sage ich jetzt einfach mal, Erde mit, weil man damals eben auch ganz stark die Vorstellung hatte, dass Götter zu bestimmten Ländern gehören und er möchte eben diesen Gott wirklich anbeten und deswegen nimmt er die Erde aus Israel mit, richtet sich da eine kleine Ecke zu Hause ein, wo er sagt, okay, und jetzt bin ich wieder in Israel und jetzt kann ich diesem Gott auch von ganzem Herzen anbeten und loben. Gott hätte das auch anders gehört, das ist nicht die Frage, aber jede Zeit hat ihre Schwerpunkte, ihre Denkweise und deswegen nehmen wir das einfach so an. Also, wenn Gott in unser Leben übernatürlich eingreift, Heilungswunder tut oder auch andere, dann macht das was mit uns. Dann sind wir herausgefordert zu überlegen, wollen wir uns diesem Gott öffnen oder nicht. Das Zweite, Heilungen sind ein Geschenk Gottes. Der Naaman hätte gerne den Elisa reich beschenkt. Ich meine, das sind ja schon stattliche Summen, die hier genannt werden. Da hätte der sicherlich sich ein schönes Leben von machen können. Aber der Elisa ist hell genug und weiß, Heilungen sind Gottes Domäne, nicht meine. Ich aus meiner Kraft kann niemanden heilen. Ich gebe einfach nur weiter, was von Gott kommt. Und deswegen möchte ich dafür auch keinen Lohn entgegennehmen. Wir können Gott nichts, etwas geben, um ihn zu einem Heilungswunder zu nötigen oder zu zwingen. Heilungen sind nicht bezahlbar, sondern sie sind freie Geschenke Gottes, die Gott je und dann tut, so wie er das für richtig hält, an diesen Stellen und auch in dieser Weise. Und das Dritte, dieser Bericht, finde ich, macht Mut. Wenn Gott schon zur Zeit des Alten Testamentes, also wo sein Sohn Jesus noch nicht auf dieser Erde war und wo der Heilige Geist noch nicht auf allen, die ihr Leben Gott geöffnet haben, ausgeteilt wurde, sondern nur auf bestimmte, besondere Gottesmänner, dann macht das doch Mut, heute, wo der Heilige Geist wirklich allen gegeben wird, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, viel mehr nach Heilung Ausschau zu halten und um Heilung und wundersame Taten von Gott zu beten. Denn Gottes Reich ist ja jetzt viel umfassender angebrochen, als es damals war. Ich werde da gleich noch einiges zu sagen. Also an dieser Stelle das Dritte, dass wir tatsächlich auch mutig Gott immer wieder um Heilung und um Hilfe bitten. Das dürfen wir. Gott hat uns diesen Weg geöffnet. Ich glaube, dass viele Menschen, auch viele Christen, an dieser Stelle weit unter dem bleiben, was Gott ihnen schenken möchte. Und das finde ich einfach schade, wenn es dann so wäre. Im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, da lesen wir Folgendes. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach Galiläa zurück und verkündete im Auftrag Gottes, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Also mit Jesus, sagte Johannes, bricht das Reich Gottes noch einmal in besonderer Weise in diese Welt ein. Was hat das mit diesem Begriff vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes eigentlich auf sich? In Jesu Leben hier auf der Erde, in diesen 3 Jahren seiner Wirksamkeit, hatte dieses Reich Gottes einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und der Begriff Reich Gottes meint weniger jetzt ein geografisches Reich, auch wenn es in Israel angefangen hat, als vielmehr den Akt des Herrschens. Dass es also da Menschen gibt, in denen Gott einzieht und in denen Gott seine Herrschaft aufbauen darf. Wenn wir uns diesen Begriff des Reich Gottes mal genauer angucken in der Bibel, dann gebraucht Jesus ihn in zweierlei Hinsicht. Zum einen gebraucht er ihn im Blick auf die Zukunft. Es gibt ja im Neuen Testament über 300 Stellen, die davon sprechen, dass Jesus am Ende dieser Zeit wiederkommen wird, auf diese Erde. Was wird dann passieren? Gottes Wort sagt, dann wird im Grunde genommen diese Welt, wie wir sie kennen, zu Ende sein. Die wird es gar nicht mehr weitergeben. Die wird quasi wie weggerollt, sagt die Offenbarung. Und zugunsten eben dessen, dass wir dann vor Gott stehen werden, für unser Leben Rechenschaft legen. Und dann entscheidet Gott, ob wir mit ihm in die Herrlichkeit eingehen. Und das wird er so tun, wenn wir hier Jesus in unser Leben aufnehmen oder ob wir für immer von Gott getrennt werden und in die ewige Gottesferne eingehen, wo die Bibel sagt, das wird ganz, ganz furchtbar sein, furchtbarer als alles, was wir uns an Negativem vorstellen können. Wenn Gott dann wiederkommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird am Ende dieser Zeit, dann wird er das nicht wieder tun wie damals bei seiner ersten Ankunft, als er als kleines Baby kam, in Maria geschaffen, sondern er wird dann als Herrscher wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, so, dass es da auch keinen Zweifel dran geben wird, dass es Jesus ist, der wiederkommen wird. Das heißt, auf der ganzen Erde wird es überhaupt keinen Zweifel geben, jetzt kommt der Sohn Gottes wieder. Man muss sich also nicht kirre machen lassen, das sagt Gottes Wort auch sehr deutlich, vielleicht ist Jesus hier wiedergekommen, vielleicht ist er hier wiedergekommen, ist alles Mumpitz, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird das jeder mitbekommen. Das wird nicht versteckt geschehen, sondern so, dass es uns allen klar ist. Und diese Wiederkunft Jesu, da ist auch mit verbunden eben auch die Auferstehung aller, die schon gestorben sind. Also nicht nur wir, die wir dann vielleicht noch leben, sondern auch die, die schon gestorben sind, werden auferweckt und dann von Gott gerichtet werden. Johannes, ein Jünger Jesu, beschreibt die Herrlichkeit Gottes, in die wir dann, wenn wir Jesus hier in unser Leben aufnehmen, hineinkommen mit folgenden Worten. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme, jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagte er, schreib diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Also, dieses Reich Gottes ist etwas, was dann in seiner vollen Schönheit einbricht, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir durch dieses letzte Gericht vor Gott hindurch sind und dann in der Herrlichkeit Gottes leben. Da ist Reich Gottes in Perfektion. Und darauf freue ich mich, wenn man das mal überlegt, dass Gott unsere Tränen abwischen wird. Was gibt's in dieser Welt für Ungerechtigkeit? Für himmelschreiende Sauereien, oder? Wo man auch denkt, das gibt's doch gar nicht. Und man könnte manchmal verrückt werden. Und Jesus sagt, ja, und es wird wahrscheinlich auch innerhalb dieser Welt nicht alle Ungerechtigkeit einem gerechten Gericht zugeführt. Aber diese Welt ist nur die Ouvertüre. Gott lässt sich nicht in die Suppe spucken von niemandem. Und er wird jedes Unrecht richten. Und nur wenn wir Jesus Christus haben, an dem er ja schon im Grunde genommen seinen Zorn über Ungerechtigkeit gerichtet hat, nur wenn wir uns hinter Jesus praktisch verstecken können, weil wir eine Beziehung zu ihm haben, nur dann wird uns sein Gericht nicht treffen. Und deswegen machen wir diesen Kurs, deswegen diese Einladung, wir können heute unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Und es gibt andere Stellen, da heißt es, wer sein Leben Jesus anvertraut und ihm seine Schuld bringt, der ist schon gerichtet. Also der kann sich schon betrachten wie durchs Gericht durch, weil es klar ist, wie es ausgehen wird. Jesus wird sagen, Vater, lass mal, wir haben alles miteinander besprochen und bereinigt, gehört zu mir. Lass ihn rein in deine Herrlichkeit. Und da wird es kein Leid mehr geben, kein Tod, keine Krankheit, keine Erkältung, wie ich sie jetzt habe, kein Schnupfen, kein gar nichts. Es wird nur Herrlichkeit und Lebensfreude pur sein. Darauf freue ich mich. Und wir werden die wieder treffen, die wir hier vielleicht schon auch loslassen mussten, die aber auch im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Das ist der zukünftige Aspekt. Daneben hat dieser Begriff aber auch einen gegenwärtigen Aspekt. Den geistlichen Führern seiner Zeit sagte Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und in verschiedenen Gleichnissen hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, das Reich Gottes ist tatsächlich erlebbar, am eigenen Leib. Und dabei verstand Jesus sich selbst als der, der die Vorhersagen über das Reich Gottes, die im ersten Teil der Bibel gemacht wurden, in sich erfüllt. Und deswegen sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er sagt, da wo ich bin, da bricht dieses Reich Gottes schon punktuell in dieser Welt auf. Und es gibt da eine sehr faszinierende Bibelstelle im Lukas-Evangelium Kapitel 4, die möchte ich euch auch vorlesen. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und er ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Ihr müsst euch vorstellen, die Juden erwarteten dieses Reich Gottes im Grunde genommen schon in der Weise, dass die Römer vertrieben würden und dass in Israel eine Theokratie, ein Gottesstaat entstehen würde. Und in diesem Gottesstaat der Messias das Sagen haben würde. Und mehr im Grunde genommen auch, ja, das Böse eigentlich keinen Zutritt mehr dort haben würde. Und jetzt kommt Jesus und sagt im Grunde genommen, indem er auf diese Stelle Bezug nimmt: Heute ist es soweit. Mit mir. Ich bin dieser Messias, auf den ihr alle wartet. Und jetzt beginnt das Reich Gottes. Und das war für die Leute natürlich in dem Moment gar nicht so fassbar, weil sie plötzlich gemerkt haben: Moment mal, die Römer sind ja immer noch im Land. Und es ist ja noch nicht alles heil und gut. Und was Jesus damit deutlich machte, ist, dass es erst einmal dieses Reich Gottes in dieser Welt ist, was mit ihm punktuell beginnt. Und wie eben gesagt, dann in der Herrlichkeit seine Fortsetzung finden wird. Mit anderen Worten, die Königsherrschaft Gottes ist jetzt schon angebrochen, aber noch nicht im vollen Umgang eingetreten. Das wird dann erst mit der Wiederkunft Jesu geschehen. Ich habe das mal versucht, hier so ein bisschen deutlich zu machen mit so einer kleinen Skizze. Ihr seht oben diese weiße, dünne, durchgezogene Linie. Das soll für mich einfach mal der Bereich der Ewigkeit sein. Also da, wo wir jetzt noch nicht hingucken können, wo Gott lebt. Wir wären jetzt hier in diesem Bereich. Gott ist ja trotzdem da, auch wenn wir ihn nicht sehen können, nicht riechen können, nicht fühlen können, aber er ist ja trotzdem gegenwärtig, nämlich im Himmel. Himmel, sage ich gerne, ist die unsichtbare Wirklichkeit, in der Gott lebt. Aber wir können die nicht sehen. Himmel ist auch hier. Wir haben nur keine Sinne, ihn wahrzunehmen. Denn sonst würde das Beten ja keinen Sinn machen. Wenn Gott nicht hier ist, wie will er das hören? Wie will er es mitbekommen? Er ist also gegenwärtig. Das ist das eine. So, und jetzt hat Gott aus dieser Ewigkeit heraus die Schöpfung ins Dasein gerufen. Dann kommt diese ganze Zeit des Alten Testamentes. Und dann ist Jesus in diese Welt hineingekommen, damals vor rund 2000 Jahren. Ist dann aufgewachsen. Mit etwa 27 hat er seine Wirksamkeit begonnen, etwa 3 Jahre. Ist gekreuzigt worden, auferstanden für unsere Schuld. Wir haben darüber gesprochen am zweiten Abend. Und ist dann aber auch wieder zurückgekehrt in den Vater, zum Vater in den Himmel, in diese unsichtbare Wirklichkeit. Und er hat gesagt, da wo ich bin, da hat Reich Gottes begonnen. Und dann hat Jesus aber den Heiligen Geist ausgegossen, oder der Vater hat den Heiligen Geist ausgegossen, den jetzt alle bekommen können, die ihr Leben Jesus Christus öffnen. Wir werden am Wochenende ausführlich über den Heiligen Geist sprechen. Es ist letztlich, dass Gott in uns gegenwärtig lebt. Das meint der Heilige Geist in uns. Gott wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Das heißt, in der Zeit, wo wir jetzt leben, bis zur Wiederkunft Jesu, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist Gott gegenwärtig am Wirken. Da ist schon Reich Gottes immer da, wo Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen, und da, wo diese Menschen im Alltag mit anderen Menschen zusammentreffen und andere vielleicht sagen: Kannst du auch mal für mich beten? Ich wünschte mir an dieser Stelle Hilfe, an dieser Stelle Heilung haben. Da wird es Gott immer wieder tun, dass er solche Wunder und Hilfen schenkt. Und da wird Reich Gottes für diese Menschen dann greifbar. Aber es ist natürlich noch nicht vollkommen. Es werden nicht alle gesund. Ich habe Menschen erlebt, für die haben wir gebetet, und die sind erstmal noch jahrelang krank geblieben, später gesund geworden und manche auch nie. Mein Vater zum Beispiel hatte Krebs, Er hat sein Leben lang Jesus wirklich oder die meiste Zeit seines Lebens mit ganzem Herzen gedient, auch war auch Pastor und ist dann an Krebs erkrankt und ist dann über ein Jahr lang wirklich ganz erbärmlich gestorben eigentlich. Und ich habe viel für ihn gebetet, aber Gott hat es nicht geschenkt, dass er gesund wurde. Jetzt weiß ich, er ist in der Herrlichkeit beim Vater. Es geht ihm da viel besser, als es ihm hier je gehen könnte. Und ich weiß, ich werde ihn dort wiedersehen. Und ich glaube, dass Gott seinen Plan hatte, warum er ihn nicht mehr gesund gemacht hat. Wir werden da gleich nochmal drauf kommen, dass es eben nicht in unserer Verfügungsgewalt liegt, sondern Gott heilt, Gott tut Wunder. Wir sind immer Bittsteller vor ihm. Und das wird so bleiben, bis Jesus am Ende der Zeit wiederkommen wird, diese Welt beenden wird und wir dann in seine Herrlichkeit gehen. Und da gibt es gar keine Krankheit mehr. Die hat überhaupt keinen Zutritt in den Himmel, sodass wir dort gar keine Wunder mehr brauchen werden, sondern dort wird alles einfach nur wunderschön und perfekt sein. Hilft euch das so ein bisschen einzuordnen, zu verstehen? Ja, gut. Also wir leben quasi jetzt inmitten dieser beiden Zeiten. Noch besteht das alte Zeitalter, aber in Jesus ist das Neue schon hereingebrochen. Und das hat Jesus auch gelehrt und durch viele Wunder anschaulich gemacht. Wenn man mal guckt, diese vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, 25% dieser Evangelientexte beschäftigen sich mit Heilungen. 25%. Jedes vierte Wort beschäftigt sich mit Heilung. Das bedeutet, dass dieses Heilen und Helfen und Leuten praktisch zur Seite springen, das war für Jesus ein ganz alltägliches Handeln innerhalb des Reiches Gottes, das er hier versuchte, punktuell aufzubauen und aufgebaut hat. Aber Jesus hat nicht nur selber geheilt, sondern, wenn wir jetzt mal im Matthäus-Evangelium weitergucken, dann beauftragte Jesus sogar seine Jünger damit. Matthäus 4, Vers 23, da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden wird. Er heilte alle Krankheiten und alle Leiden im Volk. Und dann im Kapitel 5 bis 7, die Jünger sind, müsst ihr euch vorstellen, sind ja immer bei ihm gewesen, das war so eine Lebensschule. Die Jünger also im Schlepp, Kapitel 5 bis 7, hören die eine ganz lange Rede, Predigt. Ich würde mal sagen, das war so Jüngerschaftstraining-Theorie. Jesus hat so erklärt, Reich Gottes, so stelle ich mir das vor, dass ihr dort miteinander lebt und umgeht in dieser Welt. Dann kommen in den Kapitel 8 und 9 9 Wunder, überwiegend Heilungswunder. Das wäre so Jüngerschaftstraining Praxis 1, wo die Jünger gesehen haben, so heilt Jesus die Menschen. Haben wir jetzt verstanden, wie das geht. Dann ab in Kapitel 9, Vers 35, da heißt es wieder, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft, sein Reich aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Das sind eigentlich genau die identischen Worte, wenn man merkt, wenn man das miteinander vergleicht. Und das ist ein Stilmittel, was damals verwendet wurde, das nennt sich Inclusio. Nach so einer Inclusio gibt es immer einen neuen Sinnabschnitt, der weiterführt. Und das ist immer ganz spannend zu gucken, was passiert denn jetzt? Und wenn man dann weiter guckt, dann merkt man, jetzt sendet Jesus plötzlich seine Jünger in seinem Auftrag aus mit den Worten, diese 12 sandte Jesus aus mit dem Auftrag, meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen, jetzt wird Gott sein Reich aufrichten und sein Werk vollenden. Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein, und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen. Umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Und wenn man dann weiterguckt ins Lukas-Evangelium, da sendet Jesus nicht nur 12 aus, sondern 72 Jünger. Und er sagt ihnen wieder, heilt die Kranken, die da sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Und die Jünger kommen zurück und stellen begeistert fest, Herr Jesus, wenn wir nur deinen Namen genannt haben, dann mussten sogar Menschen, die von Dämonen besessen waren, die wurden davon frei. Diese Dämonen mussten fliehen angesichts deines Namens. Und schließlich gibt Jesus vor seiner Rückkehr in den Himmel seinen Jüngern nochmal folgenden Auftrag. Geht in die ganze Welt, also jetzt nicht nur Israel, jetzt die ganze Welt. Geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Die Jünger aber gingen und verkündeten überall die gute Nachricht. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Und wenn man dann weitergeht durch die Apostelgeschichte, da merkt man, die Jünger predigen und lehren, sie heilen Kranke, wecken Tote auf und treiben Dämonen aus. Jesus hat es begonnen, er hat es die Jünger gelehrt, es auch so zu tun, und die Jünger haben es getan. Selbstverständlich entscheidet Gott selbst, wann und wo er ein Wunder tut. Aber man muss auch mal festhalten, nirgendwo in der Bibel ist beschrieben, dass die Wunder aufhören werden. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wir Menschen haben in unserer Erwartung ziemlich nachgelassen. Die Jünger, die ersten Jünger waren da noch richtig voller Hoffnung. Es hat diese Wunder auch durch die Geschichte hindurch gegeben bis heute. Jesus ist eben nicht nur daran interessiert, sage ich mal, an unserem Seelchen, wenn ich das mal ein bisschen überspitzt sagen darf, sondern Jesus ist an uns als ganze Menschen interessiert. Und nach biblischem Verständnis bilden wir eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Alles gehört zusammen. Und Jesus erlöst uns als ganze Menschen. Er wird uns auch für den Himmel einen Auferstehungsleib wiedergeben. Das ist keine Seelenwanderung, so dass lauter kleine Nichts irgendwann da rumwabern und da rumschweben, sondern da werden Menschen, leibhaftige Menschen in der Herrlichkeit sein. Und wenn man guckt, wie Jesus war nach seiner Auferstehung, die Jünger konnten ihn wiedererkennen. Und da war einer dabei, der war immer so ein bisschen so ein Spitzbube, ne? Der wollte es immer ganz genau wissen. Und er sagte, wenn ich nicht in seinen Wunden rumpopeln darf, dann glaube ich erstmal überhaupt nichts. Und dann steht der auferstandene Jesus vor ihm und sagt, hier bin ich, popel. Und er ist so überwältigt von Jesus, weil er so eine Präsenz da vor ihm hat, dass er es gar nicht mehr braucht, sondern er fällt vor Jesus auf die Füße und sagt, mein Herr und mein Gott. Es war für ihn überhaupt kein Zweifel, das ist mein Jesus. Und so wird es im Himmel überhaupt keinen Zweifel geben, wenn wir uns da begegnen, dass wir sind. Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen, mit dem wir einander begegnen können. Und deswegen tut Jesus jetzt auch und tut Gott jetzt auch immer wieder punktuell Heilungswunder und Hilfe geben und Herzensheilungen geben, weil er einfach deutlich machen will, es geht um eine neue Existenz. Ihr dürft euer altes Leben ohne mich zu Grabe tragen und jetzt ein neues Leben in meiner Kraft und mit meinen Möglichkeiten beginnen. Aber es bedeutet, dass ihr euch mit eurer ganzen Existenz meinem Reich Gottes, meiner Herrschaft unterstellt. Es geht nicht, dass ihr versucht, eigenmächtig Dinge zu machen. Das habt ihr lange genug probiert und seid auch oft genug gescheitert. Manches ist uns auch bestimmt gelungen, aber wir sind auch oft genug gescheitert. Und Jesus sagt, und jetzt wird es Zeit, dass jemand dein Leben in die Hände nimmt, der dich von ganzem Herzen liebt und dich durch und durch versteht und der nicht nur dein Heute kennt, sondern auch dein Morgen. Und der dich deswegen auf einem guten Weg führen kann, weil er die Zukunft kennt. Wir alle kennen die Gegenwart, haben noch hier und da ganz gute Erinnerungen an die Vergangenheit, aber wenn wir mal ehrlich sind, von der Zukunft haben wir keine Ahnung. Keiner von uns weiß, ob er noch lebend nach Hause kommt heute. Wissen wir doch nicht. Kann sein, dummes Ding, gehen nachher raus und haben die Straßenbahn nicht gesehen und das war's. Niemand von uns kennt die Zukunft. Ich will euch jetzt keine Angst machen, ne? Ich hoffe, wir sehen uns alle am Wochenende wieder. Aber ich will einfach nur mal damit deutlich machen, niemand von uns kennt die Zukunft, aber Jesus kennt sie. Und deswegen vertraue ich ihm so gern mein Leben an, weil er mein Morgen kennt. Und wir hatten das beim Beten schon mal, dass Jesus nicht alle unsere Bitten erhört, eben weil er mein Morgen kennt und weil er weiß, was gut für mich ist und was schädlich für mich wäre. Und deswegen erhört er manche Gebete auch nicht, auch manches Gebet um Heilung nicht. Ja, vielleicht jetzt noch bei den Beispielen, ich lese euch nur mal kurz aus der alten Kirche was vor. Irenäus hat 130 bis 200 nach Christus gelebt, war Bischof von Lyon und einer der ersten Theologen in der alten Kirche. Und er schreibt, jene, welche in Wahrheit seine Jünger sind und Gnade empfangen, vollbringen Wunder in seinem Namen. Um das Wohlergehen anderer zu fördern, entsprechend der Gabe, die jeder von ihnen empfangen hat. Denn einige treiben gewiss und wahrhaftig Teufel aus, so dass jene, die auf diese Weise von bösen Geistern gereinigt wurden, häufig nicht nur an Christus glauben, sondern sich auch der Kirche anschließen. Andere haben Kenntnis der zukünftigen Dinge. Sie sehen Visionen und sprechen prophetische Worte. Wiederum andere heilen Kranke durch Auflegen der Hände und sie werden gesund. Ja, mehr noch. Wie ich bereits gesagt habe, sind Tote auferweckt worden und lebten noch viele Jahre in unserer Mitte. Ich nehme gerade mal einen Schluck zu trinken. In unserer letzten Gemeinde beispielsweise bin ich auch mit der Gemeindeleitung bei einer Dame gewesen, die hatte immer ganz, ganz furchtbare Herzprobleme, so dass sie überhaupt nicht mehr vom Bett wegkam. Und sie hat uns dann auch als Gemeindeleitung gerufen und wir haben über ihr gebetet. Nächsten Tag war sie wieder da, voll fit. Wir haben es auch hier in Radeberg, auch über einem kleinen Mädchen, das hatte immer und immer und immer Fieber und es ging einfach nicht weg. Es war nicht wirklich gefährlich hoch, aber es war so, dass es immer gebremst war. Und dann haben auch die Eltern die Gemeindeleitung gerufen, wir sind hingefahren und haben für das Kind gebetet und Gott hat das Fieber tatsächlich dann weggenommen und abklingen lassen. Einfach nur, dass ihr ein paar Beispiele dafür habt, dass es tatsächlich auch heute passiert. Es ist nicht so, dass die Heilungswunder aufgehört haben. Und dann stellt sich damit natürlich die Frage, wie würden wir das denn heute praktisch machen? Wie geht das denn ganz praktisch um Heilung bitten? Und die Antwort darauf heißt, es gibt gar keine bestimmte Technik, aber eine gewisse Herzenshaltung dabei. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Beten um Heilung und Hilfe ganz schlicht und voller Liebe machen. Liebevoll, weil ihr es einfach wert seid. Wenn wir jetzt für euch beten, wenn jemand nachher vielleicht das Bedürfnis hat und sagt, betet doch für mich, ihr seid es einfach wert, dass ihr liebevoll behandelt werdet. Ihr wertschätzt uns durch euer Vertrauen, dadurch, dass ihr immer wieder hierher kommt und zuhört, mitdenkt und überlegt, was das für euer Leben bedeuten kann. Und das ehrt uns sehr, dass ihr das tut. Und deswegen möchten wir euch natürlich auch mit Liebe und Wertschätzung begegnen und mit einem Herzen voller Barmherzigkeit, also dass Gott auch euch wirklich begegnen kann und begegnen will, vielleicht eben auch durch eine Heilung. Und das andere, wir wollen das, werden das ganz schlicht machen, ganz schlicht für euch beten, weil es jetzt nicht irgendwie ein Hokuspokus-Zauberidus gibt und Klucks und trübes Wasser und weiß der Geier und dann würde irgendwas passieren, sondern wir geben einfach nur eine Bitte an Gott und er entscheidet, ob er sie erhört. Die Kraft geht von ihm aus, die Heilung geht von ihm aus, nicht von uns als Menschen. Und deswegen muss man da auch jetzt nicht meiner Ansicht nach einen großen, wortgewaltigen Aufwand treiben, sondern es geht einfach nur darum, voller Vertrauen auf Jesus zu blicken und zu sagen, Herr, wenn du jetzt dieses Wunder an dieser Person tun willst, dann würden wir uns riesig freuen. Und wir bitten dich von Herzen. Aber wir nehmen deine Entscheidung auch so an, wie du sie schenkst. Egal, in welcher Weise sie ausgeht. Sei es, dass du diesen Menschen heilst. Sei es, dass du vielleicht teilweise eine Erleichterung, eine teilweise Heilung schenkst. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass Gott Menschen einfach nur die Kraft gegeben hat zum Aushalten und sie im Aushalten vielen anderen zum Vorbild und zum Hinweis auf Gott wurden. Dadurch, dass sie in ihrer Krankheit so zufrieden waren, und eben nicht diesen Unsinn, der in der Gesellschaft immer wieder zu hören ist, Hauptsache gesund, das ist sicherlich ein hohes Gut, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wenn die Gesundheit plötzlich die Hauptsache wird, die verlässt uns eh nach 70, 80 Jahren. Aber die Frage ist doch, wo verbringen wir die Ewigkeit? Wo werden wir die nächsten Jahrtausende verbringen, um das mal auf einer Zeitskala deutlich zu machen? Das ist doch die eigentliche Frage. Ich sage mal, Hauptsache gesund, kann ich nicht ganz mitgehen. Hauptsache du hast Jesus, ja. Und dann von mir aus kann auch Gesundheit an nächster Stelle kommen. Weil es ist auch lästig, ne, wenn man so was im Hals hat und in den Kopf. Ich merke das ja selber. Aber es ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist, dass wir Jesus haben und dass wir in Ewigkeit bei Gott sind. Denn das, was wir hier leben, ist Ouvertüre. Das Eigentliche beginnt jenseits der Todeslinie. Und das gilt es immer wieder neu zu begreifen. Ja, so dass ein einfaches Muster vielleicht so ist, dass wir zunächst einfach mal hören, wo tut's denn überhaupt weh? Und das nächste, dass wir auch klären, was ist die Ursache. Wenn ein Bein gebrochen ist oder man einen Unfall hat, dann ist die Ursache immer recht einfach zu benennen. Aber manchmal gibt's ja auch Ursachen, die liegen in der Person selber. Nicky Gamble zum Beispiel erzählt in seinem Buch von einer Frau, die unter Rückenschmerzen an der linken Hüfte gelitten hat, und das junge Mädchen, das für sie beten sollte, das sagte: Mir geht gerade ein Stichwort durch den Kopf, Vergebung. Können Sie was damit anfangen? Und dann sagte diese Frau in einem kurzen irren Kampf: Ja, da gibt's einen Menschen, ich weiß schon lange, dass ich dem vergeben muss. Und ich möchte jetzt wirklich auch dahin kommen, dieser Person zu vergeben. Und nachdem sie das ausgesprochen hatte, merkte sie eine erste Besserung und Linderung. Und dann hat sie einen Brief geschrieben und in den Briefkasten gesteckt, in dem drin stand: Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Von da an war diese Frau wieder komplett gesund. Also, dass man wirklich auch guckt, was ist die Ursache, wo sind die Zusammenhänge? Und dann das Dritte, dass wir ganz praktisch beten. Und das kann eben in einer Weise sein, dass wir einfach eine Bitte an Gott richten und das vor Gott benennen und um Heilung bitten. Es gibt aber auch einige Verse in Jakobus 5, wo nochmal so der Jakobus der Gemeinde schreibt: Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Das Öl hat eine Symbolkraft. Früher wurden Priester und Könige von Gott ausgewählt und zum Zeichen ihrer Erwählung mit Öl gesalbt und dann in den Dienst des Volkes Gottes gestellt. Also wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und heute den Heiligen Geist bekommen, dann ist heutzutage zum Beispiel auch der Heilige Geist, hat ein Sinnbild, und das ist dieses Öl. Es bedeutet, damals wie heute, dass Gott uns erwählt hat und uns in seine Nachfolge gerufen hat. Und dass unser Körper dadurch jetzt Tempel des Heiligen Geistes ist. Und weil Gott unser Arzt ist und uns als ganze Person ansieht und auch all unsere Beziehungen mit ansieht, deshalb können wir um Heilung und Vergebung gemeinsam beten. Das kann an dieser Stelle eben auch zusammenkommen. Und das ist ja auch, was Jakobus hier sagt, dass wir auch immer den geistlichen und den körperlichen Aspekt zusammenhalten. Sag mal, wer zu Jesus kommt, um eine Gesundheit zu schnurren, sage ich mal, der kann vielleicht erleben, dass Jesus das auch tut. Aber es ist nicht das, worauf Jesus wirklich abhebt. Weil Gesundheit nützt nur die ersten 70, 80 Jahre was. Aber was hätten wir gewonnen, wenn wir auf unserer Schuld sitzen bleiben? Und wenn wir dann eines Tages vor Gott stehen und sagen müssten: Ja, körperlich ging es uns ja gut, danke Herr, aber mit der Sünde sind wir halt leider doch bei uns geblieben. Und Gott uns dann verurteilen müsste. Dann hätten wir am Ende nichts gewonnen. Und darum rückt das Jakobus hier so eng zusammen. Wir sollten immer auch überlegen, ob wir nicht wirklich ganzheitliche Heilung brauchen für Leib und Seele. Und eine weitere Möglichkeit: Wir können uns diesen Text auch, das würde heute Abend jetzt zu lang werden, am Wochenende, wenn ihr euch das nochmal wünscht, kann ich euch den auch nochmal detailliert auslegen, diesen Text, dass wir uns nochmal so die einzelnen Elemente angucken, was heißt hier, der wird aufgerichtet werden, er wird gerettet werden und so weiter. Das lasst mich dann einfach wissen, das können wir da gerne am Wochenende einfügen. Und die dritte Form, in der wir um Heilung beten können, das ist einfach das Gebet auch nochmal mit Handauflegung. Es heißt in Lukas 4: Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Männer und Frauen mit den verschiedenen Leiden. Jedem Einzelnen legte Jesus die Hände auf und heilte sie. Wir machen das also einfach, weil Jesus es so gemacht hat. Ist das wirkungsvoller wie ohne Handauflegung? Im Einzelfall mit Sicherheit nicht. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach etwas darum, auch zu sagen: Jawohl, Jesus hat es so gemacht und wir stehen in seinem Dienst. Das ist nichts Eigenes, was wir hier schaffen. Und wenn er da an dieser Stelle die Hand aufgelegt hat, dann wollen wir das hier an dieser Stelle auch tun. Einfach, weil wir uns als seine Nachfolger verstehen und weil wir es nicht besser können wollen als er. Und danach ist es dann vielleicht auch dran, einfach nochmal zu hören, wie es jetzt dem Betroffenen geht. Und wenn er geheilt ist, dann können wir miteinander Gott für die Heilung danken. Das ist doch was Wunderbares, wenn Gott das schenkt. Und wenn es eine teilweise Heilung ist, dann danken wir dafür und beten weiter. Und wenn Gott noch nicht geheilt hat, dann lasst uns einfach immer wieder zusammenkommen und weiter beten. Warum sollen wir aufgeben? Der Vater ist da und er freut sich, wenn wir ihn bitten, und er wünscht sich, dadurch unser Vertrauen zu ihm nach und nach weiter zu fördern und zu stärken. Und was kommt dann danach, wenn wir so miteinander gebetet haben? Mir ist immer wichtig, an dieser Stelle nochmal deutlich zu machen, egal wie Gott auf unser Gebet reagiert hat, wir sind und bleiben seine geliebten Kinder. Ob Gott Heilung gegeben hat oder nur die Kraft zum Tragen gegeben hat. Wenn Gott uns die Kraft zum Tragen gegeben hat, ist es ein Zeichen dafür, dass er uns zutraut, damit leben zu können und dass er dadurch noch in das Leben vieler anderer hineinsprechen kann. Wenn Gott uns Heilung gegeben hat, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns zutraut, dass wir mit dieser Heilung umgehen können und er dadurch in das Leben vieler Menschen hineinsprechen kann. Ihr merkt, darin liegt keine Wertigkeit. Aber bei Gott ist Gesundheit nicht das höchste Gut, auch wenn er es sehr, sehr schätzt. Aber für ihn ist wichtig, dass wir wirklich wieder seine geretteten Kinder werden und dass wir nicht in der Ewigkeit vorbeirauschen an der Herrlichkeit, die er uns zugedacht hat. Und ich finde es wichtig, einfach in der Gemeinde auch immer wieder zusammen zu bleiben, weiter zu beten. Vielleicht ist es auch später dran, dass Gott später das tut. In der letzten Gemeinde hatte ich einen Mann, der hatte eine Infektion ins Knie bekommen nach einer OP. Und wir haben da so gebetet, dass Gott die wegnimmt, und er hat sie nicht weggenommen. Er ist etwa 3 Jahre an Krücken gegangen. Wir haben alles weiter gebetet. Und er ist in diesen 3 Jahren so vielen Leuten zu einer Ermutigung geworden im Blick auf Gott. Das wäre er gesund nie geworden. Und nach diesen 3 Jahren hat er sich wieder einer OP unterzogen und wir haben wieder als Gemeinde gebetet und er konnte danach sein Knie gebrauchen wie vorher. Lasst uns weiter beten, weiter vertrauen. Gott verfolgt seine Ziele in dieser Welt, auch durch uns Menschen. Und ich kann aus eigener Erfahrung einfach nur sagen, es gibt für mich keine schönere Wertschätzung, als dass Gott mich in dieser Welt gebraucht nach seinem Denken. Und ich erlebe genau darin liegt die größte Erfüllung. Und das größte Glück. Und deswegen stehe ich hier und gebe das auch so weiter und lade euch herzlich ein, wenn ihr Dinge habt, wo ihr sagt, da wäre es schön, wenn ihr für mich betet, jetzt gleich oder nachher oder am Wochenende. Lasst mich das einfach wissen oder auch die Mitarbeiter, dass wir für euch beten, dass wir gemeinsam Gott bitten. Und wir werden sehen, was Gott tun wird, aber wir wollen es erwartungsfroh tun und Gott zutrauen, dass er Heilung und Hilfe schenken kann. Aber das Wichtigste, dazu möchte ich euch heute Abend auch wieder Gelegenheit geben, ist, dass ihr euer Leben Jesus anvertraut. Ich möchte euch wieder ein Gebet satzweise vorbeten. Und wer das heute Abend vielleicht so für sich selber annehmen möchte und sagen, doch, dann möchte ich auch in dieses Reich Gottes eintreten. Und ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Und wir können auch gern dann hinterher sprechen. Ihr könnt mich gern auch dann einfach wieder ansprechen. Oder eben auch eure Gruppenleiter, dass wir euch weiterhelfen, wie jetzt die nächsten Schritte mit Jesus aussehen. Ja, ich bete einfach und wer möchte, kann das in seinem Herzen Satz für Satz mitbeten. Lieber Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist und dass du an mir als ganzer Person interessiert bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und ich bring dir meine Schuld jetzt. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Herz und Leben. Tritt durch deinen Heiligen Geist in mein Herz. Mach du mich zu deinem Kind. Ich danke dir, dass du mich jetzt gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich weiß, dass du mir tatsächlich meine Schuld vergeben hast. Amen. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das steht über deinem Leben, wenn du das so mitgebetet hast. Er hat alles, was an Negativen in deinem Leben war, jetzt rausgenommen und im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist, und hängt ein Schild dran, Angeln verboten. Das heißt auch, dass du selber nicht mehr dran rumangelst, sondern es wirklich begraben sein lässt. Und im Johannesevangelium sagt er, wie viele aber ihn in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das heißt, wenn ihr gesagt hast, so mitgebetet habt, habt ihr Jesus in euer Herz eingeladen. Und damit seid ihr Kinder Gottes. Er übernimmt Fürsorgepflicht ab heute für euer Leben. Wie gesagt, wenn ihr das so mitgebetet habt, lasst es uns wissen, dass wir euch einfach bei den nächsten Schritten weiterhelfen, dass ihr jetzt Stück für Stück dann auch in dieser Nachfolge Jesu wächst.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.